Bei mir ist Simon Rau. Sie ist, ich tue sie gerade sehr schnell vorstellen, bevor sie dann selber ihre Recherche vorstellt. Sie ist Reporterin beim Recherchedesk von der Tamedia und arbeitet schon seit rund 10 Jahren jetzt bei der Tamedia. Sie hat in Zürich studiert, beim Fernsehen geschafft für 3sat Schweiz, auch kurze Zeit für das Schweizer Fernsehen. Und eben vor rund 10 Jahren ist sie zum Tagesanzeiger, ist sie hier dort. Und das Jahr hat sie um Pfingsten herum eine Recherche gemacht, wo in der Medienbranche ziemlich für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil es halt in unserer eigenen Branche spielt. Und Simon, ich übergebe dir, dass du dir selber kannst vorstellen, um was es in dieser Recherche oder in dieser Serie gegangen ist.
Hallo, lässig sind wir da. In dieser Recherche hat eigentlich alles angefangen mit einer Umfrage, die wir selber auf die Beine gestellt haben. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Jedenfalls war das Ziel dieser Umfrage, herauszufinden, ob es in der Medienbranche sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigungen auf Journalistinnen und Journalisten gibt. Wir sind dann völlig, auf das werden wir sicher zu reden kommen, sehr, sehr viele Rückmeldungen kommen von sehr vielen Leuten, sehr umfangreich auch in was sie geschrieben haben. Und wir haben dann aufgrund von der, also das war die Basis gewesen, und da haben wir mehrere Texte veröffentlicht. Auch wir haben mit Betroffenen können reden. Es war eine anonyme Umfrage gewesen, muss man sagen, was uns ermöglicht hat. Oder ich habe das Gefühl, das ist der Grund, warum die Leute so viel, so persönlich, so detailliert geschrieben haben, ob und was für sie ein Problem ist. Und,
ja,
das sind mehrere Artikel gewesen, also rund 8-9 Artikel. Ja, so.
Das schauen wir jetzt auch gerade noch schnell an, was bei diesen Artikeln so ein bisschen rausgekommen ist oder was bei dieser Umfrage rausgekommen ist, falls es Leute hat, denen das nicht begegnet ist. Zuerst sage ich noch schnell etwas zu mir, und zwar habe ich auch teilgenommen an dieser Umfrage, weil ich das gerade transparent machen. Es sind ja rund 750 Journalistinnen und Journalisten gewesen, die teilgenommen haben. Ich habe da auch mitgemacht und bin dann auch in einem von diesen Beiträgen, habe ich ein Interview gegeben, und da schauen wir dann später auch einen Teil dazu noch an. Einfach das gab von Anfang an, dass das transparent ist. Ich habe da mitgemacht. Ja, jetzt sehen wir da einen Teil von den Resultaten, die da auch grafisch ausgewertet worden sind. Simon, vielleicht kannst du schnell einfach grob, dass wir wissen und alle vom gleichen reden, sagen, was ist dabei rausgekommen?
Genau, also wir haben die Leute, also wir haben die Medienschaffenden in der Schweiz, vor allem Deutschschweiz und Romandie, rund 3'500 Medienschaffende angeschrieben. Wir haben für uns also gedacht, ja, wenn jetzt 10% der Leute mitmachen, ist das ein sehr guter Wert. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob irgendjemand sich überhaupt für das Thema interessiert. Und dann ist es so 5, 6, 7% gewesen. Es hat nicht mehr aufgehört. Am Schluss haben 22% der Leute, die wir angeschrieben haben, mitgemacht und haben auf die entscheidende Frage, also der Umfragebogen hatte etwa 30 Fragen gehabt, ist aufgeteilt in 3 Teile. Der erste Teil war sexuelle Übergriffe, der zweite Teil war also bei sich selber, der zweite Teil war, haben der etwas beobachtet bei Kolleginnen und Kollegen, und der dritte Teil ist noch zum so ganz alltäglichen Sexismus auf der Redaktion, also weniger Belästigung, sondern so ein bisschen niederschwelligere Sprüche. Das sind so 3 Teile gewesen, und 750 Leute, das sieht man da, 458 Frauen und knapp 300 Männer haben dann die entscheidende Frage, ob sie von sexueller Belästigung betroffen sind, beantwortet. Man muss dazu sagen, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist, also man kann jetzt nicht einfach das aufrechnen und sagen, so und so viele Leute sind, so und so viele Journalistinnen und Journalisten sind in der Schweiz von diesem Problem betroffen. Wir gehen davon aus, dass wenn die Frauen und Männer belästigt worden sind, dass sie tendenziell eher auch bereit sind, an der Umfrage mitzumachen. Also man muss das muss man so sehen. Aber doch haben einfach wahnsinnig viele Leute mitgemacht und haben einfach auch sehr, sehr, sehr ausführlich dann kommentiert. Man sieht auch, dass von 53% der Frauen, die mitgemacht haben, haben gesagt, ich habe etwas erlebt. Und interessant war, dass eigentlich, also es sind sehr, sehr viele Sachen im verbalen Bereich gekommen, anzügliche Sprüche, krasse Beleidigungen. Wir können dann vielleicht ein paar anschauen, was dort vor allem Frauen, aber auch Männer zum Teil sich haben müssen anhören. Also das ist mehr als nur, du siehst im Fall heute noch irgendwie gut aus, also zum Teil richtig derbe Sachen. Aber interessant habe ich gefunden, war, dass es sehr, sehr oft mehr als nur Sprüche. Und weil es ja am Arbeitsplatz ist, hat sich dann gezeigt, also oft auch so Sachen wie Androhen von Nachteil, Versprechen von Vorteil, beispielsweise wirklich plump Sex oder sexuelle Handlungen gegen einen Aufstieg, gegen mehr Lohn. Und es hat wirklich nicht mehr aufgehört mit den Leuten, die das geschrieben haben. Und wir können dann sicher auch noch darüber diskutieren, ja, ist das überhaupt, stimmt denn das, was die Leute da schreiben? Ist das irgendwie verfälscht? Und wir haben Mechanismen mit Umfrage selber technisch eingebaut, wo wir versucht haben, das irgendwie zu verhindern, dass man die Umfrage kann manipulieren kann. Aber insgesamt war es sehr eindrücklich gewesen, was da alles gekommen ist. Die Männer sind auch betroffen.
Du gehst mal noch weiter. Ja, noch zu den Männern.
Die Männer sind auch betroffen. Da habe ich dann einen gesonderten Text dazu gemacht. Da hat sich gezeigt, das liegt etwa im Rahmen von dem, wo auch in anderen Branchen, es ist immer etwa 10%, wo die Männer sagen, wir sind betroffen. Der Wert bei den Frauen ist viel höher gewesen als in anderen Branchen, wo es auch Experten bestätigt haben. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir in einer Branche arbeiten, wo wir intern direkt am Arbeitsplatz belästigt werden. Vor allem Chefs sind gekommen, aber auch Kollegen. Gleichzeitig gehen wir natürlich raus auf Interview und dort kann es uns eigentlich wieder passieren. Also es ist wie so eine doppelte Bedrohungssituation, ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber es kann uns wie an verschiedenen Orten passieren. Ich denke, durch das haben auch mehr Journalistinnen gesagt, dass sie das schon erlebt haben.
Da habe ich einfach nochmal einen weiteren Teil von dieser grafischen Auswertung. Ich will jetzt nicht auf alles einzeln eingehen, aber einfach, dass wir die gleiche Basis haben und dass man da nochmal so ein bisschen sieht, eben, um was geht es. Wir sehen da eben, verbale Belästigung ist dann doch am häufigsten, aber es geht dann auch wirklich weit, sexuelle Belästigung mit irgendwie Berührungen. Dass wir das da nochmal gezeigt haben.
Oder eben auch Stalking. Oder wenn man einfach dann denkt, dass die Journalistinnen und Journalisten eigentlich nur versuchen, ihren Job zu machen. Sie kommen irgendwie ins Büro und müssen sich irgendwie die massivsten Sachen irgendwie, oder über sich ergehen lassen. Das hat mich schon sehr, sehr erschüttert. Das bin ich jetzt auch oft gefragt worden. Ja, hast du denn gedacht, dass so viel mitmacht? Hast du denn gedacht, dass es so ein Problem ist? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe wirklich auch nicht gedacht, dass es einfach so, dass es zum Teil so schlimme Sachen kommen. Da man irgendwie denkt, das kann gar nicht sein. Aber ich glaube, in dieser Anonymität haben die Leute gar nicht, also das ist mein Eindruck, die Leute haben eigentlich nicht einen Grund, um irgendetwas zu erfinden. Weil wir haben ja nicht, das muss man wirklich betonen, wir haben keine Chance gehabt, um herauszufinden, wer was geantwortet hat. Also wir hätten eigentlich journalistisch gerne all die Leute kontaktiert und gesagt, hey, wie hast du das genau gemeint und kann ich darüber schreiben und kann ich dich treffen? Und man hat nur ganz am Schluss von der Umfrage, die wollen, haben können ihre Kontaktdaten hinterlassen. Wenn das jemand nicht gemacht hat, und das sind die meisten gewesen, haben wir keine Chance gehabt, um die Leute zu kontaktieren. Und darum glaube ich einfach, dass das ja, dass die Sachen stimmen und Samantha war jemand, der die Kontaktdaten hinterlassen hat und so haben wir uns dann kennengelernt.
Genau, jetzt haben wir mal geschaut, eben, was ist dabei rausgekommen. Jetzt das, was ich eigentlich als ersten Punkt anschauen will, wie habt ihr das gemacht, so ein bisschen Making-of, vielleicht auch im Hinblick darauf, wenn jemand selber sich an eine größere Recherche, die in dem Sinne aufwendig ist, mit selber Datenerfassung wagen will. Und als erstes geht muss ich fragen, Simon, wieso hast du gefunden, das ist ein wichtiges Thema, das müssen wir unbedingt behandeln?
Also eigentlich ist es so entstanden, dass mir eine junge Journalistin, ja, jetzt ist es ein Jahr her, letzten Herbst, ein Erlebnis erzählt hat, außerhalb von Tamedia. Also nicht eine Tamedia-Mitarbeiter, einfach eine junge Journalistin, die ich kenne, und sie hat mir ein Erlebnis geschildert, wo sie auf ein Treffen ist mit jemandem und ich habe einfach fast nicht geglaubt, dass ich da höre und habe gedacht, was ist jetzt, wenn das nicht nur ihre passiert. Und etwa gleichzeitig hat BuzzFeed News Germany hat eine Umfrage gemacht in Deutschland zu dem Thema, auch in der Medienbranche. Und, aber viel, viel kleiner, viel weniger aufwendig. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, irgendwie nimmt sich mal Wunder, wie es in der eigenen Branche ist. Aber es war so, gewesen, ja, wir können ja das mal, wir können ja mal so ein Umfrage machen. Also irgendwie, ich habe das da auch im Team erzählt und haben gefunden, ja, ja, mach du mal. Und also nicht, dass man es irgendwie nicht ernst genommen hat oder so, aber man hat irgendwie, niemand hat wirklich geglaubt, dass jetzt das nötig ist, dass man das muss machen. Und mein Gefühl war so irgendwie, gewesen, eigentlich, wenn wir ja immer auf die anderen Branchen zeigen, jetzt auch in der ganzen MeToo-Bewegung, sorry, dass wir immer darüber schreiben, wo es so schlimm ist, ohne uns einmal zu fragen, hey, wie ist es eigentlich bei uns? Machen wir es irgendwie besser? Und das ist dann lustig, wie es die Recherche erschienen ist, sind mehrere Leute gekommen und gesagt, ich habe gedacht, wenigstens bei euch passiert das nicht. Aber ich meine, wieso soll es bei uns nicht passieren? Also es wäre völlig, völlig absurd, aber dass das so viel ist, hätte ich schon nicht gedacht.
Du hast gesagt, eben die Reaktion von deinen Kollegen war, ja, mach mal, probier's mal und so. Aber grundsätzlich, wie ist das Thema aufgenommen worden? Ich denke jetzt auch gerade daran, bei Männern, haben die dem genug Relevanz zugemessen oder ist das zum Teil auch angezweifelt worden am Anfang?
Also ich glaube, es hat nur zum etwas anderes ansprechen, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir oft mit viel Daten arbeiten, in unserem Team, aber noch nie so eine Umfrage gemacht haben. Und es war wie etwas Neues gewesen. Und dann haben sie gefunden, also wie meinst du Umfrage? Und ja, kommt denn das überhaupt? Also macht da überhaupt jemand mit? Und wie machen wir es technisch, dass es verhebt? Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich brauche ein datenjournalistisches Team bei uns. Und mir ist wie klar gewesen, ich brauche jemanden von denen, der mir hilft. Weil ich kann das technisch, ich kann auch natürlich habe ich irgendwann mit SurveyMonkey oder so irgendwie, habe ich mal eine Umfrage aufgesetzt und das ist sehr einfach zu machen. Und da war wirklich klar, gewesen, wenn man es machen, dann muss man es irgendwie richtig machen. Man muss es so machen, dass niemand irgendwie dreimal mitmacht oder sonst irgendwie die Ergebnisse verfälscht sind. Und ich glaube, es ist ja durch das, ist mein Team ein bisschen zurückgehalten gewesen, ja, also wie eine Umfrage.
Also nicht wegen dem Thema, sondern mehr wegen
Ja, und das ist dann vielleicht noch dazugekommen, dass, dass in meinem Team sind 10 Leute, Kollegin und ich sind die einzigen Frauen und ich denke, dass die 8 Mann nicht daran interessiert sind, sondern einfach vielleicht weniger, vielleicht schon ein bisschen weniger Interesse, aber nicht aus einem Desinteresse heraus, sondern einfach, weil sie sich eher mit anderen Themen beschäftigen, weil das für sie im Alltag auch weniger ein Problem ist und
ich habe mal eine Geschichte selber machen. Da ist es um sexuelle Belästigung gegangen. Und ich habe angefangen und dann habe ich quasi wie die Auflage gehabt, du kannst die schon machen, aber es muss auch etwas Schlimmes passieren. Das, so wie, das Material, das ich heimgebracht habe, ist zu wenig schlimm gewesen. Hast du auch wie die Auflage gehabt, hey, da musst du wirklich so toughe Stories bringen, sonst machen wir das nicht?
Nein, eigentlich war es lustig, weil der Matthias Born, der Datenjournalist, der das mit mir zusammen gemacht hat, und das muss ich wirklich sagen, er ist heute nicht da, weil er in den Ferien ist, unglaublich viel Energie in die Umfrage gesetzt hat. Und dann war es einfach so ein bisschen unser Baby gewesen. Wir haben das mal so ein bisschen gemacht und dann ist das immer irgendwie mehr Daten und ich habe angefangen, die Daten versuchen auszuwerten und habe gemerkt, hey, ich habe keine Chance, zumal die Antworten irgendwie sichten. Ich bin völlig überfordert, man muss das irgendwie systematisieren, in ein Excel-File rein tun. Und dann habe ich den Oliver Zielmann dazu genommen. Und dann weiss ich noch, dass der mir angerufen hat. Und er hat gesagt, ja, ich schaue das mal an. Und dann läutet man an und sagt, das ist unglaublich, was da steht. Hast du das eigentlich mal gelesen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich sage ja. Oder? Und dann war so klar, gewesen, wir machen es. Dann war es also okay, dann machen wir es in dem Fall gross. Und, dann
und dass ihr das wie eine Umfrage lösen wollt, das war auch von Anfang an klar gewesen, oder hast du da noch andere Formen gedacht oder mit anderen Optionen irgendwie dich befasst?
Nein, das war wie meine Idee gewesen und also, nein, ich habe jetzt nicht. Ja, die andere Variante wäre gewesen, dass man irgendwie Betroffene versucht zu suchen, aber ich wollte so ein bisschen das Systemische im besten Fall aufzeigen und eigentlich nicht mit irgendeinem Einzelschicksal oder so, weil dann könnte man ja auch nichts über die Branche aussagen. Also ich kann, eigentlich das ist die einzige Idee, die dann zum Glück hat sie dann irgendwie funktioniert.
Und also eben, die Idee ist ja in dem Sinn simpel, oder? Von einer Umfrage, das ist ja eigentlich eine einfache und wahrscheinlich darum auch eine gute Idee. Aber die Umsetzung ist ja dann gleich ein bisschen schwierig, eben gerade bei so einem sensiblen Thema. Anonymität ist ein Thema, auch Datenschutz. Wie habt ihr das können gewährleisten?
Der Matthias kennt sehr viel von diesen verschiedenen Umfragesoftware. Es gibt einiges sehr Gutes, wo auch kostenlos zugänglich ist. Wir haben mit Lime Survey geschafft. Das ist ein frei zugängliches Tool, das sehr, sehr viele Möglichkeiten offen lässt. Er hat das wie schon gekannt von seiner Leads-Arbeit. Und da kann man ganz viele Sachen einstellen selber, so wie man es möchte. Beispielsweise kann man einstellen, dass für uns nicht nachvollziehbar ist, von wem welche Antworten kommen. Also das kann man wie so, es gibt dann so ganz viele Möglichkeiten, wo man kann auswählen kann. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir nicht können, schauen, wer das geschrieben hat, das beispielsweise. Beantwortet das deine Frage?
Ja, beantwortet. Was ja dann nachher schlussendlich euer Problem, also Problem, journalistisches Problem war, für euch, weil ihr nicht können. Ihr habt wirklich nicht können nachschauen, wer.
Nein, wir haben keine. Und das ist, also es war auch alles verschlüsselt gewesen, so. Darum haben wir auch nicht jetzt irgendwie mit dem. Ja, es gibt andere Tools, die wir jetzt gefunden haben, die sind jetzt für uns nicht so. Gäbig. Also Google hat Sachen auf dem Markt, die wir jetzt gefunden haben, das ist jetzt nicht das, was wir unbedingt suchen. Es gibt zum Beispiel das Survey Monkey, habe ich erwähnt, das ist jetzt nicht in Frage. Es gibt eins, das heisst irgendwie Poll Daddy oder so. Da haben wir gefunden, das ist jetzt vielleicht auch thematisch vielleicht nicht das optimale Tool. So, und was wir jetzt überhaupt noch nicht besprochen haben, ist eigentlich das Verschicken von diesen Mails. Die 3.500 Mails, da hat der Matthias eine Daten, also eine Adressdatenbank gebaut. Also wir haben vor allem aus Impressum und aus Organigramm, wo es möglich war, halbautomatisiert, hat er mir erklärt, fragen wir jetzt nicht genau nach der Technik, die Adresse rausgelesen. Dann haben wir aber auch versucht, E-Mail von Unternehmen zu erraten, wo wir nicht gewusst haben, was die irgendwie für eine Adresse haben. Dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, 200-300 Mails mal rausgelassen. Dann hat uns irgendjemand blockiert, sind wir in den Spam-Ordner abgewandert. Und zum Teil haben wir es dann wirklich manuell, hat er es manuell müssen lösen. Und das ist, also er hat schier Vögel bekommen, einfach neben der Umfrage ist das noch das andere gewesen, das Erstellen von all diesen Adressen, die wir jetzt braucht. Aber wir haben auch auf keinen Fall jetzt wollen, irgendwie Adressen kaufen oder weiss ich was, das ist nicht in Frage.
Das wollte ich noch einmal fragen, genau, wie habt ihr das ausgewählt? Vielleicht kannst du das noch etwas genauer erklären. Weil ich es dann gesehen, in meinem Umfeld habe ich mit Leuten geredet und gesagt, hast du auch diese Umfrage bekommen und so, hast du auch da mitgemacht? Und die einen Leute haben es dann nicht bekommen und dann haben wir eben gewährleistet, wie, nach welchen Kriterien ist das zustande gekommen?
Also bei dem Lime Survey kann man dann eine Option anwählen, dass man kann ein persönliches Mail verschicken, also die Leute, die wir auf dieser Datenbank hatten, haben einen personalisierten Link bekommen und der hat einmal funktioniert. Und wenn jetzt ich meinen dir gegeben hätte, dann hätte ich nachher nicht mehr können teilnehmen. Das hat aber gesagt, geheißen, wenn ich mitmache, also wenn ich einen Link geschickt bekomme und du kenne, dann haben wir eine zusätzliche Windung eingebaut, dass Leute sich im Nachhinein können eintragen mit ihrer E-Mail-Adresse. Also einfach Leute, die wir vielleicht nicht gewusst haben, wo sie arbeiten, was sie für eine Mailadresse haben, oder wir haben einfach nicht an sie gedacht. Oder, die haben sich wie auch noch können melden und haben dann die Umfrage können bei uns
aber
stellen.
Aber nach welchen Kriterien sind die Leute überhaupt auf die Liste gekommen? Das habe ich nicht.
Also ganz viel. Also zum Beispiel bei uns bei der Tamedia gibt es Organigramm, da kann man schauen, wer wo arbeitet. Und die E-Mail-Adresse funktioniert immer gleich: vorname.nachname@tamedia.ch. Und dann hat er das so, aber es ist sehr, sehr lang gegangen, einfach so quasi abgesogen. Das müsste sehr so halbautomatisiert, hat er mir gesagt. Aber eben, es hat natürlich dann auch Redaktionen gegeben, die haben einfach kein Impressum auf ihrer Webseite. Und dann ist es irgendwie, dann haben wir es zum Teil irgendwie von Hand gemacht.
Jetzt möchte ich noch mit dieser Umfrage schauen, nach welchen, wie haben ihr überhaupt die Fragen zusammengestellt? Weil eben aus dieser Umfrage heraus sind ja mehrere Geschichten entstanden, zu auch verschiedenen Fokus. Da haben ihr auch sehr umfassende Fragen müssen zusammenstellen. Wie sind ihr da vorgegangen oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, einfach mal so ein bisschen nach Gutdünken. Ich habe es auch noch nie gemacht. Und der Matthias war mehr für den technischen Support zuständig gewesen. Und ich habe einfach gedacht, ja, was würde ich jetzt die Leute fragen, wenn ich sie würde sehen? Was interessiert mich? Welche Aspekte können wir idealerweise in Erfahrung bringen? Irgendwie so.
Und viel hat ja darüber funktioniert, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel auch selber haben müssen schreiben. Also die haben nicht, es ist nicht einfach Multiple Choice gewesen, genau, sondern die haben sehr viel müssen schreiben. Hast du am Anfang nicht gedacht, das macht niemand oder wir müssen probieren, das möglichst einfach machen, dass man nur ein Häkli setzen kann, dass da möglichst viele Leute mitmachen?
Ich habe wie mir erhofft oder gedacht, wenn man jetzt nur Kreuzchen macht, dann kann man am Schluss eine Geschichte machen, wie wir es vorher gesehen haben, mit, dann kannst du schreiben, 50 sagen das, 50 sagen das, 50 sagen das. Aber du kannst nicht eine Geschichte machen, mit was sie wirklich erlebt haben, in ihren eigenen Worten. Und das war ja das, was dann so eindrücklich war. Und vielleicht bin ich da in der richtigen Branche gelandet, dass die Leute auch irgendwie können und wollen formulieren. Also vielleicht, wenn man jetzt das in einer anderen Branche gemacht hätte, wären die Leute vielleicht auch nicht bereit gewesen, da irgendwie einfach sich richtig viel Zeit zu nehmen. Also es sind irgendwie, glaube ich, 400'000 Zeichen, ich glaube, also man könnte ein 200-seitiges Buch füllen, einfach mit Kommentaren, die die Leute hinterlassen haben. Und also das habe ich natürlich auch nicht so realisiert, aber ich habe schon gedacht, dass man irgendwie muss auch eine Kommentarfunktion machen muss, wo jeder kann in seinen eigenen Worten etwas schildern kann, damit es ein bisschen, sag jetzt mal, Fleisch um den Knochen hat.
Und dann ist es ja eben ein bisschen eskaliert und dann haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht. Und das war dann der Punkt, gewesen, wo du dann auch Hilfe hast in Anspruch nehmen musst, um das auszuwerten. Also hast du nicht mehr allein bewältigen können.
Nein, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Oder so, zumindest nicht so, wie wir es jetzt haben können machen. Weil bei uns, unser Rechercheteam, haben es vor eineinhalb Jahren zusammengeschlossen. Ich bin vom Tagi hergekommen und die andere Hälfte vom Team ist von der Sonntagszeitung hergekommen. Und die Leute von der Sonntagszeitung, die haben richtig viel mit grossen Datenmengen geschafft. Also die haben so all die verschiedenen Papers gemacht und die sind sich wie den Umgang mit so vielen Daten gewöhnt. Und wir, die vom Tag her gekommen sind, ich habe nicht so viel Erfahrung mit grossen Datenmengen. Ich habe gedacht, dass man das irgendwie muss oder will seriös machen und wirklich auch können irgendwie vielleicht Muster rausfiltern, was jetzt die Leute erlebt haben, dann müssen wir die Daten irgendwie säubern und ordnen und büscheln und irgendwie in eine Reihenfolge bringen, wo man irgendwie kann etwas herauslesen kann. Und das, also das wäre schlichtweg auch zeitmäßig und auch, also ich hätte keine Chance.
Dass man einen Zeitraum uns vorstellen könnte, wie viel Zeit ist da vergangen von Umfrage bis, also erste Publikation hat es ja Pfingsten gegeben, so Anfang Juni.
Genau, die Umfrage ist gelaufen Ende Januar bis Ende Februar.
Und dann von Februar bis Juni?
März, April, Mai. Aber also, wir sind jetzt nicht 3 Monate konstant dran gewesen. Also das, am Schluss ist dann immer mehr Zeit reingeflossen. Aber schon das Säubern von diesen Daten hat am Anfang recht viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann das andere, was viel Zeit in Anspruch genommen hat, sind auch Gespräche mit den Leuten, die dann ihre Kontaktdaten hinterlassen haben, die dann gesagt haben, ja, ich würde potenziell reden oder etwas erklären, wenn du noch Fragen hast. Und also jetzt auch bei dir, du weißt, man kann dir nicht einfach anrufen und sagen, ich habe gelesen, du wärst irgendwie, dein Chef hat dich sexuell belästigt.
Magst du mal
schnell 10 Minuten am Telefon, das geht dann irgendwie nicht. Und das ist Zeug, das man jetzt in der Recherche nicht so sieht, aber das ist wahnsinnig aufwendig gewesen. Und auch für die Geschichte, die du, Samantha, das habe ich dir auch gesagt, mitgemacht hast, da habe ich viel mehr Leute angefragt, es haben auch viel mehr Leute zugesagt sogar und dann zum Teil bis eine Stunde vorher dann gleich noch abgesagt und das hat dann sehr viel, ja, ist auch verständlich, weil man geht mit seiner persönlichen Geschichte raus, was man erlebt hat und
noch schnell, wie viele Leute haben irgendeine auf eine Art Kontaktdaten hinterlassen?
Vielleicht etwa 50.
Okay, ah doch.
40, 50.
Und hast du mit allen Kontakt aufgenommen?
Ich habe nicht mit allen Kontakt aufgenommen, weil zum Teil haben sie auch geschrieben, ja, wenn du noch Fragen hast zu dem, was ich da geschrieben habe, oder einfach damit du weißt, wer ich bin, aber ich möchte nicht mit meinem Namen kommen. Und andere haben sehr konkret gesagt, ich würde darüber reden. Und die habe ich dann mal als Erste kontaktiert.
Die werden wir nämlich jetzt auch anschauen. Es hat nämlich auch Videos gegeben zum einen Beitrag, auch Fotos. Und wir schauen einen Ausschnitt vom einen Video. Einen Moment. Ah, da haben wir noch. Nein, zuerst vor dem Videoausschnitt. Schauen wir noch ein paar von diesen Zitaten an, die da gekommen sind. Ich will die nicht alle vorlesen, aber einfach, dass man so ein bisschen sieht, was da gekommen sind. Das sind, sind Aussagen, die Frauen irgendwie gehört haben und dir dann geschildert.
Mhm. Ja, genau. Also das sind jetzt wirklich Sachen, nicht wo Leute mir gesagt haben im Nachhinein, weil ich sie kontaktiert habe, sondern so haben die das in die Umfrage hineingeschrieben.
Eben, und das ist schon, das ist eigentlich heftiges Zeug, oder? Also es ist nicht so ein bisschen so, es ist ja dann oft das Thema, was dürfen wir jetzt noch sagen? Aber ich glaube, es ist klar.
Diese also, Sachen dürfen wir ja nicht sagen. Und es ist, also ich habe wirklich unglaublich viele Sachen müssen weglassen.
Also heisst, du hast jetzt nicht einfach ein paar Sachen, das ist so wirklich Hardcore-Stuff, das hast du so ein bisschen rausgepickt.
Also das ist der Einstieg in die allererste Geschichte, die wir gemacht haben. Und der Einstieg war am Anfang irgendwie doppelt so lang gewesen, weil ich gefunden habe, wir müssten noch 10 Sprüche mehr bringen, worauf meine Gegenleser dann gefunden haben, ja, es sind jetzt irgendwie 20 oder so, sind zu viel. Und ich habe total verstanden, was sie meinen, und habe gesagt, aber das musst du mal hören, was sie auch noch gesagt haben. Oder? Also es ist wie so, ich hätte einfach seitenweise einfach so Sprüche können bringen. Und ja, die stehen schon so ein bisschen.
Ja, das zu den Sprüchen, dass wir da inhaltlich etwas gesehen haben. Jetzt kommen wir zum Video. Das ist Ines Rütten, sie arbeitet beim Landbot. Und wir hören einfach mal, es ist nur ein Ausschnitt vom Video, es ist nicht das Ganze, aber wir hören mal rein, was sie gesagt hat.
Das ärgert mich eigentlich bis heute, dass ich nicht reagiert habe. Ich hatte einen Interviewtermin mit einem Geschäftsinhaber für meine Regionalzeitung, die ich schreibe. Und es ging um eine Nachfolgelösung gegangen. Ich bin dann dort auf den Parkplatz gefahren und bin einem Bekannten begegnet, den ich aus dem Reitstall kenne, wo ich regelmässig reite. Und das war der Geschäftspartner von dem Interviewten. Und der hat dann so gefunden, ah, hoi Ines, ich bringe dich gerade ins Büro von meinem Geschäftspartner, komm doch gerade mit. Und dann sind wir dort über. Dann sagt mein Bekannter so, ja, schau da, ich habe die Ines ins Büro gebracht, ich kenne sie vom Reiten. Und dann sagt der Interviewte so, ja, die würde ich auch gerne mal reiten. Und es hat so einen Moment betretenes Schweigen gegeben, also so einen Schockmoment. Und dann haben wir einfach weitergemacht und bin aber irgendwie sehr empört gewesen, und aber haben das irgendwie nicht können, in dem Moment gerne können zum Ausdruck bringen. Mein Bekannter hat sich verabschiedet, ja, ich lasse ihn jetzt und so. Und dann ja, sind wir hergesessen und ich habe das Interview geführt. Und bin zurück ins Büro, es hat so, ja, und hat dann das erzählt und irgendwie sind alle schockiert gewesen, aber ich habe schlimmerweise ganz brav einfach meinen Text geschrieben und den Artikel veröffentlicht und nicht dergleichen tun gegenüber ihm. Das ärgert mich eigentlich bis heute, dass ich nicht reagiert habe. Also das ist so etwas, wo ich finde, der war jetzt einfach so derart unverschämt und mit dem einfach davongekommen. Und ich habe einfach den Artikel geschrieben. Ich hatte vollstes Verständnis von meiner Chefin, um den Artikel nicht zu schreiben, um das Interview abbrechen, um einfach zu gehen. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe mir dann ganz oft überlegt, was ich machen würde, wenn mir das nochmal passiert. Und habe entschieden auch, dass wenn mir so etwas nochmal passieren würde, dass ich einfach sagen würde, gut, schauen Sie, so etwas muss ich mir nicht anhören, ich gehe einfach wieder. Und ich würde das Interview abbrechen und ich würde auch keinen Text mehr schreiben über die Person.
Das ist der Teil, den Ines erzählt hat. Wie ist das einzuordnen, der Vorfall, den sie geschildert hat, ist das eine Art Muster? Hat es das viel gegeben oder ist das etwas, wo jetzt wirklich noch spezifisch ihr passiert ist?
Ich glaube, das Muster dahinter ist, was sehr viele Frauen geschildert haben, ist, dass wenn so Sprüche kommen, dass man, das gibt sicher Frauen, die dann irgendwie einem anderen eine tätschen und finden, also spinnst du eigentlich, aber das Muster, was sich eigentlich auszeichnet, ist, dass sehr oft die Frau so perplex ist, dass das überhaupt, also habe ich jetzt richtig gehört, also, was haben sie jetzt genau zu mir gesagt, dass man so perplex ist, dass man gar nicht weiss, was sagen, dass man sich in eine Mischung zwischen beschämt, entsetzt, eingeschüchtert, also ich weiss nicht, was man noch für Worte findet, um das zu beschreiben. Einfach, glaube so die Perplexität über die Unverschämtheit, dass man wie im Nachhinein wäre man viel gescheiter, man wäre viel schlagfertiger, es kommt einem diverse Sprüche in den Sinn, was man da noch alles könnte entgegnen, was man könnte machen, rauslaufen, das Interview selbstverständlich abbrechen. Und das kommt sehr oft, dass die Frauen sagen, hey, im Nachhinein, ich habe mich auch so geschämt, dass ich eben dann nichts gesagt habe, dass ich das mit mir machen lassen habe. Und da ist sie also wirklich überhaupt kein Einzelfall. Und es zeigt sich auch, dass quasi, das sagt sie auch selber, dass vermeintlich harmlose Sprüche, also man könnte ja jetzt sagen, ja, jetzt hat er das ja einfach so gesagt. Und dass das aber sehr lang nachhalt, gerade weil die Frau nichts gesagt hat. Also das, weil sie dann wie so auch auf sich selber hässig ist, wieso habe ich es jetzt nicht geschafft, dem irgendwie die Leviten zu lesen. Und dass wenn man in dem Moment könnte anders reagieren, man es auch nicht so lange würde mit sich mitschleppen. Also wir haben ja dann auch noch ausgewertet, wie die Folgen gewesen sind, was sie für Gefühle und was sie beschäftigt hat im Nachhinein und auch die Zeitdauer. Und dann, haben wir ja gesehen, was sie erlebt haben. Und zum Teil hat man dann wieso gedacht, das ist ja gar nicht so schlimm. Und aber zum Teil bei ihr, oder? Und das ist schon sehr eindrücklich gewesen. Und ich glaube, das war auch für sie ein Grund gewesen, warum sie dann mitgemacht hat, zum sagen, hey, jetzt auch ein paar Jahre nachher wollte ich einfach mal sagen, es ist nicht okay gewesen. Also ich denke, sie steht da an für ganz viele Frauen, die ähnlich reagiert haben und dann das mit sich herumtragen.
Du hast ja auch mit Expertinnen und Experten geredet. Warum ist denn das so? Warum ist das etwas, was oft passiert, dass die Frauen dann quasi in der Konformität bleiben und reagieren, wie man sich verhalten sollte?
Ja, ich glaube, das eine ist wirklich so die Perplexität, dass man es gar nicht irgendwie kann fassen, dass einem das jetzt irgendwie passiert. Also würde man irgendwie neben sich stehen und sich selber beobachten, dass man jetzt tatsächlich in so einer Situation gelandet ist. Dann hat mir Theresa gesagt, sie ist auch ein Teil der Sonntagszeitungsgeschichte, wo du und Dines und Diana redet. Sie hat aber kein Video machen, darum kommt sie nicht im Video. Aber sie sagt, sie ist Radiojournalistin und mitten im Gespräch hat ein Musiker, wo sie interviewt hat, hat ihr so angefangen, so auf dem Arm rumstreicheln und ihren ans Bein und also wirklich während dem das Band gelaufen ist. Und dann hat sie ihn sehr höflich gebeten, bitte doch aufzuhören, was er dann auch gemacht hat. Und dann haben sie das Interview weiter geführt. Und dann habe ich sie natürlich auch gefragt, ja, wieso bist du denn dort nicht rausgelaufen? Und hat sie gesagt, ja, eigentlich ist er noch recht ein interessanter Gesprächspartner gewesen, oder? Also bis dort an hat sie ein super Gespräch mit ihm. Und ihm hat sie dann wie gefunden, ja, aber muss ich mir jetzt meinen journalistischen Beitrag quasi versauen lassen, weil der Idiot mich irgendwie anlangt. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob in dem Fall das auch noch ihre eigene Sendung gewesen ist. Also wenn sie jetzt rausgelaufen wäre, hätte sie dann in ihrer eigenen Sendung einen langen Beitrag nicht gehabt, hätte müssen ersetzen. Also es sind ja dann auch so journalistische Sachen, dass man versucht, einen guten Job zu machen, dass man dann auf eine Art das Gefühl hat, man muss mit einer Geschichte zurückkommen, obwohl vielleicht jeder Chef dann würde verstehen, wenn man sagt, du bist jetzt aus dem Ruder gelaufen, ich mache es jetzt nicht. Es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum man im Moment nicht so reagiert, wie man vielleicht im Nachhinein denkt, man hätte sollen.
Gerade das finde ich eben sehr irritierend, weil sonst wird ja bei so Diskussionen, die jetzt außerhalb der Medien stattfinden, immer das Argument angeführt, es ist ein Machtgefälle da, eine Frau ist in einer Abhängigkeitsposition. Und da, bei den Journalistinnen, ist es eigentlich umgekehrt. der oder die, wo das Mikrofon in der Hand hat, sitzt eigentlich am längeren Hebel, ist absolut in der Machtposition. Trotzdem ist es in dem Fall nicht anders als in anderen Branchen.
Ja, ja und nein. Also es irgendwie... Was man vielleicht auch noch muss sagen, jetzt reden wir ja immer eigentlich, also ihr vier, die geredet haben in dieser Geschichte, das sind Belästigungen durch Externe. Wir haben das absichtlich so gemacht, weil es auch sehr viel schwieriger war, zum Leute zu finden, die interne Belästiger, also interne Belästigungen erlebt haben. Ich meine, niemand wollte bei uns ins Video stehen und sagen, ja, mein Chef, weil dann kann man auch kurz in die Presse nachschauen, was hat jetzt Simon für einen Chef oder wer auch immer. Oder? Das sind wie externe Belästiger. Und, aber auch das, es macht Gefälle, ja, man hat das Mikrofon in der Hand, aber irgendwie
ich meine,
total unwohl fühlt man sich ja gleich. Oder?
Klar, es ist aber theoretisch so eigentlich können wir sagen, man hat mit einem Mikrofon, mit einer Kamera gerade automatisch das Mittel in der Hand, um die Person zu überführen, wenn man on tape sagt, warum langen sie mich am Bein an? Und die andere Person muss reagieren, oder? Es ist eigentlich, das ist das, was ich so ein bisschen paradox finde und darum denke dann, vielleicht ist es in unserer Branche anders.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht gerade eine gute Antwort. Ja,
doch, vielleicht das tiefe Muster. Ja, jetzt haben wir natürlich das Video gesehen. Ich habe ja auch in so einem Video mitgemacht. Und man muss auch einfach sagen, niemand kann das überprüfen. Es könnte auch sein, dass die Frauen, die teilgenommen haben, nicht nur in dem Video, überhaupt an der Umfrage, dass die einfach etwas erfunden haben. Wie sind ihr mit dem umgegangen?
Also ich denke, es war eine bewusste Entscheidung. Also das war uns die ganze Zeit bewusst, dass wir das nicht überprüfen können. Wir haben einfach die ganz vielen anonymen Erzählungen von Leuten. Wie gesagt, ich glaube, es ist schon mal das, weil es anonym war. Es ist ja nicht darum gegangen, jetzt irgendjemand anzuschwärzen. Also es ist einfach darum gegangen, wie hast du selber erlebt, wo dir etwas passiert ist. Haben wir es eigentlich als authentisch eingeschätzt, weil sie haben nicht müssen mit dem Namen anstehen. Sie sind quasi bei sich zu Hause, auf dem Computer, haben sie das in Ruhe, quasi im geschützten Rahmen können für sich machen, ohne dass jemand weiss, wer sie sind. Das hat uns schon mal irgendwie geholfen, aber ja, man schlussendlich kann jeder schreiben, was er will und alles kann einfach nur erfunden sein. Aber man hatte dann auch die Möglichkeit gehabt, zum anschreiben, wer der Belästiger war. Man hat die Funktion von dieser Person angeben, als irgendwie Kollege oder Chef oder so. Man hat auch den Namen von der Person, die einem das quasi angetan hat, hinterlassen. Und auch da sind jetzt nicht irgendwie 200 Namen von irgendwie Chefen kommen. Also es war jetzt auch nicht so gewesen, dass manchmal haben wirklich die Leute ganz schlimme Sachen geschildert und haben nachher beim Täter quasi geschrieben, das schreibe ich nicht rein. Also obwohl sie ja in der Anonymität gewesen sind und wir sind da auch mir nicht gedacht, wir kommen Anschwärzung und was machen wir dann mit dem? Und das ist eigentlich nicht passiert. Aber man hat sich dem einfach die ganze Zeit müssen bewusst sein, dass es ja, sind einseitige Schilderungen. Also, darum haben wir auch bewusst unterlassen, dann in diesen Text von Tätern zu reden. Wir haben dann irgendwie von Belästigern geredet, weil das quasi die Wahrnehmung ist von der Person, die es schildert. Und wir haben ja nicht können zu all diesen potenziellen Tätern sie jetzt fragen, also, wie war jetzt das genau gewesen? Und das ist eine sehr einseitige Schilderung. Das muss man sich schon vor Augen führen.
Kritiker oder Leute, die dem Thema gegenüber kritisch eingestellt sind, sagen ja dann oft an, das sind Frauen oder Männer, die sich profilieren wollen, die irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen mit so einer Geschichte. Ist das etwas, wo du darüber nachgedacht hast?
Also ich glaube, für das sind es einfach zu viele. Also wenn 250 Frauen schildern Geschichten, also weißt, wenn es jetzt irgendwie 10, 20 wäre und dann hätten jetzt noch alle ihre Namen hinterlassen und alle hätten noch gesagt, wer ihnen das angetan hätte, dann hättest du können sagen, ja gut, die spielen sich auf. Aber auch dann, ich glaube, das ist wenn einem das passiert, dann ist das so schlimm. Also ich glaube, niemand will mit dem irgendwie hausieren oder ist stolz darauf, dass jetzt der Chef einem da irgendwie am Kopierer irgendwie zwischen die Beine gelangt hat. Ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, dass da jemand mit dem angibt oder prahlt oder ja.
Du sagst, es haben sich sehr viele Personen gemeldet oder haben da teilgenommen und trotzdem ist es schwierig gewesen, um den Leuten zu gewinnen, wo mit dem Namen angestanden sind. Du hast es aber geschafft bei Bahnen, auch mit Foto und Video. Wie bist du da vorgegangen? Hast du die Leute fest überreden und wenn ja, wie?
Also ich denke, der grösste Schritt war ja schon mal, gewesen, dass du jetzt oder alle anderen, die ihre Kontaktdaten hinterlassen haben, dass sie ihre Kontaktdaten hinterlassen haben. Nicht ich habe irgendwie durch eine Recherche herausgefunden, wer sie sind. Also es ist schon mal die Sprachsignalisation, sage ich jetzt mal, ist von dieser betroffenen Person hergekommen. Das hat mir geholfen und ich habe mir von Anfang an gesagt und habe das auch im Team immer wieder betont, ich will niemanden überreden. Also klar versuche ich, dass die Leute reden und klar versuche ich irgendwie, dass sie mir ihre Geschichte erzählen, aber ich will nicht, dass ich am Schluss das Gefühl habe, ich dränge da jemanden dazu, öffentlich anzustehen. Und es hat am Schluss 2-3 Fälle gegeben, die dann eben fast abgesprungen wären oder am Schluss noch ganz. Und dann hat einmal jemand im Team gesagt, ja, versuche es einfach nochmal und Leute nochmal an und sag ihr doch, sie sollen jetzt gleich reden. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich jetzt einfach nicht, weil am Schluss stehen sie dort mit ihren Gesichtern, mit ihren Geschichten, mit ihren Namen und ja, sie legen ja ihre persönliche Geschichte, du, deine persönliche Geschichte quasi in meine Hände und das ist auch eine grosse Verantwortung und wenn es mal draussen ist, ist es mal draussen, oder? Dann kann man das irgendwie googlen und mal, ich kann die Geschichte lesen, wem was passiert ist und ich kann nicht wählen, da irgendjemand ja, so überschwätzen. Aber natürlich habe ich mir die Zeit genommen für Gespräche und habe mit den Frauen versucht, irgendwie ja, auch zu sagen, was sie für ein Signal können, senden, wenn sie auftreten. Und ganz oft ist dann auch gekommen, ja, das, was ich erlebt habe, ist ja nicht so schlimm. Ich habe doch nicht mit dem mit Zeitung. Dann findet jemand, ich spiele mich mit dem auf. Das war ja nur so ein blöder Spruch gewesen. Und ihr vier, die angestanden sind, haben dann bewusst gesagt, eben gerade weil es nicht so schlimm war, können wir anstehen. Und das ist natürlich schon so, dass wenn jemand jetzt irgendwie auch im juristischen Sinn jetzt strafrechtlich relevante Sache erlebt hat, ja, dann steht man vielleicht noch weniger an. Also, ich glaube, dass man, ja, jetzt habe ich mir den Faden verloren, aber ja, etwa so, das habe ich
gesehen, was du gemeint hast. Schauen wir noch, wie das dort hergekommen ist. Eben, das sind wir vier, die mitgemacht haben. Da sind wir auch mit Fotos angestanden und eben Video war auch noch das Thema gewesen. Das haben dann 3 von uns gemacht, weil eben jemand sich nicht so wohl gefühlt hat mit der Vorstellung. Du hast gesagt, es sind auch noch Leute Stunden vor dem Termin abgesprungen. Wie ist das gewesen? Foto, Video, ist das noch wirklich eine grössere zusätzliche Hemmschwelle gewesen?
Ja, schon auch, aber ich glaube mehr, also bei dieser Person, die ganz am Schluss abgesprungen ist, da kann ich nicht so viel jetzt zu der Motivation sagen, aber ich glaube, die grössere Hürde war schon, will man überhaupt mit dem Namen anstehen. Und ich glaube, jemand hat dann gefunden, ah nein, wenn es dann noch ein Bild gibt, dann erst recht nicht, aber die meisten haben, also bei euch vier ist wie gewesen, ja, also wenn ich schon rede, könnt ihr auch ein Bild machen. Das ist dann wie nicht mehr so. Aber es gibt sicher Leute, die abgesagt haben, weil sie dann gedacht haben, ja, nicht nur mein Name kommt, sondern sogar noch gerade das auch noch. Oder?
Du hast es vorher schon schnell ein bisschen angetönt, bei den Leuten, die teilnehmen, und ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass eben Leute mitmachen, die wirklich etwas Negatives erlebt haben. Das verzerrt ja eigentlich die Resultate.
Ja, also eben wie gesagt, man kann es jetzt nicht irgendwie aufrechnen und sagen, so und so viel Prozent von der Schweizer Journalistinnen haben das und das erlebt. Für mich geht es auch mehr über die Menge, nicht über die Prozentzahl, also man sagt 53%, sondern 244 Journalistinnen schildern uns, was sie erlebt haben. Das über die Zahl, das hat mich irgendwie beeindruckt und auch, dass sie eben nicht nur sagen, ja, nein, ich bin belästigt worden, ich bin nicht belästigt, sondern einfach, dass sie es auch so detailliert geschrieben haben. Es geht dann wie über die Masse und über den Detaillierungsgrad von der Erlebnis, wo ich finde, wir müssen sie irgendwie anschauen.
Dann schauen wir noch das nächste Video, das von mir selber. Ich habe mir überlegt, ob ich es spielen soll, aber habe gefunden, doch, das geben wir uns, allein schon wegen der Vollständigkeit. Und weil mein Teil, es ist auch wieder nur ein Ausschnitt, aber er lanciert ein weiteres Unterthema, das ich auch spannend finde.
Wenn man das dann jemandem erzählt, hat die Person vielleicht das Gefühl, ja, pff, du bist nicht so blöd, oder ist es nicht so schlimm und so, musst dich nicht so zieren. Es gibt einen Politiker, den habe ich relativ oft getroffen zu Interviews. Das war sehr gebig, weil er oft Zeit hatte, um ein Quote zu geben. Er hat zu vielen Themen sich auch geäussert. Und da ist man als Lokaljournalist dann sehr froh. Es ist aber so, dass der Mann eine sehr unangenehme Art hatte. Das war auch bekannt, so auf der Redaktion war das fast so ein Running Gag, wenn man gesagt hat, ah, du musst zu dem, pass dich dann auf. Und dann ist es mir einmal passiert, dass ich zu ihm gegangen bin. Am Wochenende, am Morgen, habe abgemacht für ein Interview. Und dann hat er aufgemacht und war noch so in der Unterhose mit so einem Badmantel. Und hat so gefunden, ah, Frau Zauk, jetzt sind Sie schon da. Und ich habe so gefunden, ja, wir haben auf eine Zeit abgemacht und ich bin pünktlich da. Dann kann man damit rechnen, dass ich schon da bin und kann man sich anlegen. Und es ist einfach extrem komisch, wenn man dann vor einem Interviewpartner steht. Der ist in der Unterhose und irgendwie habe ich dann nicht so richtig gewusst, wie ich reagieren. Bin aber geblieben, weil ich ja denke, das Interview braucht. Und der gleiche Politiker hat zum Beispiel auch schon gesagt am Telefon, wenn ich mit ihm einen Termin abmachen will, ah, kommen Sie denn aber nicht zu früh, sonst bin ich dann noch in der Unterhose. Das wollen Sie ja wahrscheinlich nicht sehen. Oder wollen Sie das gleich sehen? Und ich bin dann am Telefon so ein bisschen ratlos, weil ich habe so, ja, einfach eigentlich nichts dazu gesagt. Und ja, ich habe das gemacht, weil ich ihn halt einfach dann gebraucht habe für die Beiträge.
Ja, auch halt die gleiche, also ja, auch bei mir die gleiche Geschichte. Habe ich auch so gemacht und jetzt einfach Reaktion, die ich bekommen habe von einer Kollegin, die das gesehen hat. Dann habe ich das SMS bekommen, wo das dann publiziert war. Also eben, das ist eine, auf der Redaktion war es ein Running Gag, so gewesen, man hat das so ein bisschen gewusst. Wir sind ja mit zum Beispiel Mehrfachnennungen umgegangen. Eben, du hast gesagt, du willst nicht von Tätern reden, aber ist die Überlegung im Raum gestanden, um Leute auch zu konfrontieren?
Nicht jetzt in dem ersten Teil, den wir jetzt im Juni veröffentlicht haben. Da war es kein Thema, weil es mich wichtiger gedacht hat, die Ergebnisse der Umfrage präsentieren, auch um quasi die Muster herauszuschaffen, die Strukturen, wie das eben das alles ermöglicht und weniger jetzt eigentlich auf die einzelnen Täter, sondern mehr eigentlich quasi strukturelle Probleme und dann die Sicht der Betroffenen, weil das ist ganz wichtig, das haben dann auch ganz viele Leute gesagt, ja, was ist denn genau sexuelle Belästigung und die sollen doch nicht so blöd tun und die Definition ist wirklich so, dass man sagt, das, wo jemand das Übergriff empfindet, wird als auch als solche definiert und dann ist es wie wichtig gewesen, eigentlich mal bei den Betroffenen zu bleiben und zu sagen, was sie alles erlebt haben, wie sie das empfunden haben, wie lange sie das mitgetragen haben und auch weil es unglaublich, also es wäre auch nicht seriös, einfach was sollen wir machen, wenn der Name kommt, dann irgendwie dem anrufen und sagen, ja, jemand hat da anonym geschrieben, sie haben das und das gemacht, also das wäre sehr unjournalistisch und zum Teil haben auch, ja, je nach Situation, die die Frau dann geschildert hat, wäre es auch völlig klar, von wo das dann gekommen wäre. Ausser das ist vielleicht jemand, der das dann immer wieder bei verschiedenen gemacht hat, aber wenn es irgendwie so einen ganz spezifischer Vorfall gewesen ist, dann wäre es wie klar, von wo das gekommen wäre. Und in dem Rahmen von jetzt der Recherche ist das irgendwie nicht möglich gewesen. Aber ja, wir haben, sind Namen gekommen, sind Medienhäuser gekommen, aber das ist wie das, das ist etwas, wo wir dran sind, wo aber natürlich sehr viel schwieriger zu machen ist, als die Umfrage auswerten.
Mit dem möchte ich von dieser Reaktion noch zum Thema Reaktionen überhaupt kommen. Wir gehen schon am Schluss zu und ich möchte jetzt zuerst einmal ein paar Reaktionen zeigen, die ich bekommen habe. Weil ich mir natürlich am Anfang sehr Sorgen gemacht habe und gedacht habe, Jesus, jetzt schädere da fiese Kommentare und Anfindungen rein und so. Und habe nochmal meine Social Media Profil gescannt, um da möglichst wenig Angriffsfläche bieten. Und dann habe ich wahnsinnig flotte Reaktionen bekommen. Ich habe wirklich keine einzige, ich persönlich auf meinem Kanal von mir, keine einzige verletzende, übergriffige Reaktion bekommen. Das ist Miriam Sutter, die das teilt hat auf Instagram, da hat sie mich verlinkt und geschrieben, ich bin wunderbar, sehr schön. Und den WhatsApp zum Beispiel habe ich bekommen, das ist von einer Dame, die im Publikum ist, habe ich lauter nette SMS bekommen. Oder auch zum Beispiel das, da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe jetzt gefunden, ich zeige mal noch ein paar positive Sachen, weil man sonst immer die negativen Kommentare von den Social Media Profilen von den Publikationen herauspickt. Nichtsdestotrotz, die hat es auch gegeben. Ihr habt zum Teil, oder was sind auf der Tagi-Seite, jetzt nicht Social Media oder auf der Tamedia-Seite, was sind da für Kommentare reingekommen?
Wir haben die Kommentarfunktion bei den Artikeln bewusst offen lassen, weil es uns einfach Wunder genommen hat, was kommt. Weil wir auch gedacht haben, ja, wenn es jetzt da völlig aus dem Ruder läuft, das wäre dann wie die nächste Geschichte, dass wir dann, das würde ja gerade eben zeigen, dass Frauen so Sachen müssen erleben, wenn sie jetzt zum Beispiel die Beschimpfungen gegen euch oder so geendet hat oder so. Es ist okay kommentiert gewesen, jetzt nicht wahnsinnig viel. Und wir haben, glaube ich, etwa die Hälfte der Kommentare nicht freigeschalten, löschen hat man nichts müssen. Und was wir nicht freigeschalten haben, das war glaube ich auch im Rahmen gewesen, von dem, was man sonst auch nicht freischaltet. Das sind einfach wirklich beleidigende Sachen, diskriminierende Sachen, Kommentare, die völlig am Thema vorbeigehen, wenn sich Kommentatoren untereinander anfangen anfetzen, die nichts mehr damit zu tun haben, um was wir eigentlich geschrieben haben. Völlig ausufernd. Dann haben sie so, die Social Media Redaktoren haben mir gesagt, sie haben auch wie so eine Liste von Wörtern, die man einfach nicht will in so einem Kommentar drin haben. Irgendwie ein Nazi, Arschloch und einfach so Zeug. Also wenn sie so ein, wie sagt man dem?
So ein Schlagwort.
Dann wird es schon mal ausgefiltert. Aber eigentlich habe ich gefunden, der Ton ist noch recht. Okay, weil wir haben wirklich eher damit gerechnet, es war Pfingstwochenende und ich war irgendwie auf der Alp und dann haben wir den Social Media Redakteur irgendwie so quasi briefed, dass er uns sofort anrufen müsste, wenn jetzt das völlig aus dem Ruder läuft und das ist dann aber recht gesittet her und zugegangen, habe ich gefunden.
Also ich muss sagen, ich habe mir schon Sorgen gemacht im Vorfeld, ich habe gedacht, es wird wirklich übel und dann ist einfach nichts passiert. Hast du im Vorfeld vielleicht auch mal so einen Moment gehabt, wo du denkst, ui, jetzt führe ich die wie ein Lamm zur Schlachtbank oder so?
Nein, irgendwie. Also ich kann schon dann, also ich kann mit den Social Media Redaktoren unbedingt reden, einfach so, dass sie wirklich ein genaues Auge drauf haben. Irgendwie habe ich wie das Gefühl gehabt, dass wenn Leute mit ihrem Namen und ihrem Gesicht anstehen, dass das dort potenziellen schlimmen Kommentatoren ein bisschen den Wind zu den Segeln rausnimmt. Also oft kommen ja Beschimpfungen dann eher gegen das Thema überhaupt. Ah, was tun die Weiber wieder so blöd und reden schon wieder über sexuelle Belästigung. Wenn dann aber eine ansteht und ihre Geschichte erzählt, dann leuchtet es irgendwie, jetzt vielleicht nicht gerade allen, aber mehr Leute ein, dass das vielleicht nicht so wahnsinnig lässig ist, das zu erleben. Und dann sind sie wie ein bisschen ruhiger, als wenn sie theoretisch jetzt über das Thema diskutieren.
Social Media erlebe ich ja sonst eigentlich sehr enthemmt. Wie ist das gewesen? Hat man müssen stark moderieren bei den Kommentaren?
Also du meinst jetzt auf irgendwie Twitter, auf Facebook Twitter, oder Facebook. Jetzt bei uns auf der Seite?
Nein, auf Twitter, Facebook dann.
Nein, im Fall eigentlich nicht.
Das ist ja schön.
Ja.
Das ist ja schön.
Also klar, natürlich eben kommen die zwei, drei, die finden, ja, was sind eigentlich so blöd und ja, oder eben ja, meine Männer sind ja auch benachteiligt oder jetzt am Wochenende ist ja nochmal eine Geschichte gekommen, in der Sonntagszeitung, wo es dann mehr um Sexismus gegangen ist. Und da ist ein Spruch, ist gewesen, dass jemand an einer Redaktionssitzung gesagt hat, ja, das muss ja jemand mit Brüsten machen. Und dann hat einer geschrieben, ja, Männer haben im Fall auch Brüste, so wenn sie ein bisschen älter werden. Und dann findest du wie so, ja, okay, also was willst du noch dazu sagen?
Dann schauen wir an dieser Stelle, ist jetzt noch Zeit für das letzte Video. Das ist Diana Avanzini, die auch teilgenommen hat. Ich lasse sie einfach schnell schildern.
Ich habe mit einem älteren Herr abgemacht für ein Porträt. Ich bin zu ihm heimgekommen und er war sehr nett und sehr zuvorkommend. Und er hat mir aus der Jacke geholfen. Und zuerst mal sind wir einen Kaffee getrunken. Es war alles sehr nett gewesen. Ich habe dann schon gemerkt, dass er gerne so ein bisschen sprüchelt und viel Komplimente macht. Aber das war am Anfang auch völlig okay gewesen. Das Lächeln ist irgendwie noch so ein bisschen weg. Im Keller unten bei ihm, dann, wo wir so ein paar von seinen historischen Schätze angeschaut haben, hat er dann immer wie mehr angefangen, Sprüche machen zum Thema Löcher. Und irgendwann hat er mir dann gesagt, als wir vor so einem Regal gestanden sind, er würde mich so gerne von oben bis unten abschlecken. Und das ist schon mal grusig gewesen. Es läuft einfach in den kalten Rücken ab. Es hat sich auch nicht wirklich schön angefühlt, in dem Keller unten zu sein, alleine mit ihm. Natürlich habe ich gewusst, er kann mir nichts machen. Also körperlich glaube ich jetzt nicht, dass dort irgendwie etwas passieren konnte. Aber es war trotzdem sehr, sehr unangenehm gewesen. Und ich habe dann versucht, irgendwie über das wegzugehen. Ich habe versucht, irgendwie wieder abzulenken. Und irgendwann hat er dann wieder gesagt, wie schön dass er mich findet. Und hat die Hand auf meinen Arsch gelegt. Und das ist einfach fertig gewesen. Und ich habe ganz klar mal gesagt, hey, Schluss, so nicht. Er hat dann irgendwie gefunden, ja, aber ich habe das so gern. Ich habe ihm klar gemacht, ich nicht. Da ist irgendwie noch ein anderer Mensch rum. Und der will das nicht. Und er hat sich dann auch entschuldigt. Er hat dann mir die Hand gegeben und gesagt, es tut mir mega leid. Und dann haben wir weitergemacht mit dem Gespräch. Er hat mir noch weitere Sachen gezeigt in seinem Keller. Ich hatte dann das Gefühl, es ist gut. Er hat das so ein bisschen gecheckt, dass das nicht okay war. Er hat dann eine Schublade aufgezogen und so etwas rausgezogen, was ich nicht konnte, weil ich nicht wusste, was es ist. Er hat mir dann das gezeigt und gesagt, es sei ein Haifischpenis, ein getrockneter. Und ich habe irgendwie nicht gewusst, was ich jetzt mit dem anfangen soll. Und er hat dann gelacht und gefunden, nein, nein, das ist gar nicht das. Ich habe gefunden, ja, schön. Was hat jetzt der Witz gerade nach dieser Situation sollen? Und wo wir dann aber bei der Verabschiedung waren, habe ich gemerkt, es kippt wieder. Und es ist so, ein seltsamer Hundeblick irgendwie gekommen und so ein Betteln nach einem Küsschen zur Verabschiedung. Und dort hat es dann wirklich einfach, habe ich einfach nur noch weg wollen, so schnell wie möglich.
Ja, das ist Ihre Geschichte. Möchte ich noch schnell sagen, sie hat dann anders reagiert als die andere Frau. Sie hat die Geschichte noch nicht publiziert, sondern sie macht da noch etwas damit. Also sie tut sie nicht quasi ungefiltert, denn so wie sie ursprünglich geplant war, dann nachher veröffentlichen. Und das Video zum Schluss wollte ich zeigen, weil ich mich einfach gefragt habe, ich habe das angeschaut und denkt, vor 3 Jahren, vor MeToo, wie wäre die Geschichte aufgenommen worden oder wäre sie überhaupt zustande gekommen? Was denkst du, wie wäre das gewesen?
Du meinst die ganze Recherche jetzt, oder?
Oder auch, dass jetzt jemand so ansteht und so eine Geschichte erzählt und das wird dann nachher ja, immer doch auflagestarken Medium dann publiziert. Wäre das überhaupt gegangen?
ist eine theoretische Frage, die ich nicht beantworten kann, wie es war, wenn es das nicht gegeben hätte. Meine Einschätzung ist, dass das wahrscheinlich als Geschichte auch vorher funktioniert hat, aber natürlich ist die Einschaltquote höher jetzt, respektive man ist sensibilisierter auf das Thema, weiss, dass man irgendwie das nicht totschweigen kann, dass das wirklich ein Problem ist. Ja, also insofern glaube ich schon, dass das dieser Recherche eine andere Dringlichkeit gegeben hat. Und das ist dann oft auch noch die Frage gekommen, das ist jetzt ein Nebengleis, sind das nicht alles ganz alte Fälle? Und ist nicht seit Media 2 jetzt irgendwie alles anders? Und 3/4 von den Sachen, die wir da erzählen, also die Frauen uns und die Männer uns erzählt haben, das ist aktuell. Also da hat es Beispiele aus irgendwie im letzten Jahr ganz gravierende Sachen darunter. Da hat sich gar nichts geändert. Also von dem her ist jetzt nicht so, dass seit MeToo, alles besser wird und jetzt die Recherche in dem Sinne nicht mehr nötig wäre. Sondern ich glaube, die Diskussion ist irgendwie dringender denn je. Man hört vielleicht lieber an, weil man weiss, es ist eine gewisse Dringlichkeit da.
Ja, mit dem würde ich unseren Teil des Gesprächs beenden, mit etwas Positivem, und zwar, dass es doch immerhin zwar so Geschichten noch gibt, aber dass ein Diskurs stattfindet. Und mit dem würde ich noch die Fragerunde eröffnen.
Wie ist das jetzt, also du bist ja bei der Tamedia, dort hat es ja, kann man ja ahnen, auch Anschuldigungen gegeben, die innerhalb von der Tamedia passiert sind. Hat Tamedia, also irgendwelche Vertreter, haben die Interesse gezeigt an dieser Umfrage oder gesagt, hey, was können wir als Medienhaus anders machen? Oder was, also hat es dort Leute gegeben, die sich auch dafür interessiert haben, wie sie dort stehen und wenn es dort jetzt auch wie etwas ändern? Also hat das etwas im Haus ausgelöst?
Es hat sich jetzt nicht grundlegend schon alles geändert. Also was ich gemerkt habe, ist, dass sie das Thema extrem ernst nehmen. Sie haben ab Pfingsten sofort auf dem Internet sehr prominent aufgeschaltet, dass das in keiner Weise toleriert wird. Sollte es Fälle geben im eigenen Haus, weil ob es Fälle im eigenen Haus gibt, dazu sagen wir im Moment ja sagen wir nichts, wo wir was gehört haben. Aber einfach, sie haben sofort das Statement rausgegeben, das akzeptieren wir nicht. Wir haben die und die Stellen, die ihr auch intern könnt anwenden könnt. Wir haben die und die Stellen, die ihr extern könnt anwenden könnt. Holt euch Hilfe. Wir haben intern Vertrauenspersonen, also unter den Mitarbeitern, die Schweigepflicht haben. Also man hat nochmal prominent auf das hingewiesen im Internet. Man hat es, glaube ich, auch sogar per Mail verschickt. Ich bin jetzt mit Leuten aus dem HR im Gespräch, ob und was wir da noch machen können. Ich habe ein paar Ideen, es sind Ideen auch an mich herangetragen worden, wie man vielleicht, was man könnte und machen oder es wenigstens probieren. Aber ja, es ist jetzt nicht, dass ich schon konkret kann sagen kann, was. Es ist jetzt in dem Sinn noch nicht. Genau, also die Idee wäre, dass man das irgendwie weiterhin ernst nimmt, aber man muss auch realistisch bleiben. Also ich glaube jetzt nicht, dass plötzlich einfach irgendwie alles anders wird, aber so.
Ich habe noch eine Frage. Ich frage mich einmal, ob es im Medienbereich bei uns einmal auch so ist, weil es gibt ja relativ viele Praktikumsstellen. Also das ist etwas, was mir halt immer wieder auffällt, auch wenn ich mit anderen Frauen rede. Und dass vor allem viele Praktikanten das erfahren. Ich weiss nicht, hat sich das bei euch jetzt auch so gezeigt?
Ja, das hat sich gezeigt. Also es hat sich einerseits gezeigt, dass also jetzt bei den internen Belästigern, dass Chefs am häufigsten genannt werden, also weitaus mehr als hierarchisch gleichgestellte Kollegen. Und dass die Betroffenen auffallend oft sehr jung sind und noch nicht lange im Journalismus. Also, und das schildern die Frauen auch. Dann zum Teil gibt es schon solche, die vielleicht sagen, ja, also haben auffallend viele Junge teilgenommen, die sagen, das und das habe ich erlebt, das ist für mich ein Problem, weil ich mich noch nicht so wehren kann. Dann haben aber auch ältere, schon erfahrene Journalistinnen mitgemacht, die gesagt haben, ja, vor 10 Jahren ist mir das und das passiert, jetzt gehe ich anders damit um, mir passiert das nicht mehr oder ich kann mich besser wehren. Aber es ist halt so, dass es je länger, je weniger Stellen gibt, attraktive Stellen, und dass die Leute dann, glaube ich, wenn sie wirklich irgendetwas erreichen wollen, bleiben in diesen Positionen oder haben das Gefühl, sie wollen bleiben in diesen Positionen und sind dann in diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Es hat sich ja gezeigt, dass sehr wenig Leute das melden. Aber irgendwie ist es wirklich naheliegend, dass wenn du von deinem Chef belästigt wirst, dann hast du irgendwie zwei Varianten. Also kannst du irgendwie künden, und wenn du das Gefühl hast, ich finde nichts anderes, dann irgendwie versuchst du es vielleicht zu ertragen, auch wenn du weißt, dass es besser wäre, dass du gehen würdest. Aber dann ist es vielleicht so ein bisschen, ja, was mache ich denn sonst? Also es ist so sehr fest, ich glaube, gerade wenn man ganz am Anfang steht, ist es schon sehr schwierig. Und das Chef dann das leider, das hat sich gezeigt, einfach ausnützt.
Also ich finde die Recherche toll und möchte auch noch Dankeschön sagen für den ganzen Aufwand. Ich glaube, wir sind da alle einer Meinung, dass es mega wichtig ist. Ich habe recht viel mit Leuten über das geschwätzt, und was ich gehört habe, auch von Frauen, ist, dass das, ja, das ist wichtig, aber es gibt ja so viele Branchen, wo das noch 10-mal schlimmer ist. Also auf der Baustelle oder schauen wir mal in Europa alle, was dort so läuft. Dass es wie dort eigentlich noch wichtiger wäre, dass man dort anschaut, weil dort ist es wirklich noch prekärer als du. Also das ist der Vorwurf, den ich gehört habe. Was sagst du dazu? Oder was, ist dir das auch begegnet, der Vorwurf?
Ja, das ist mir auch begegnet. Ist halt ziemlich am Anfang gekommen, auch intern. Ja, also wieso machst du das jetzt in der eigenen Branche? Es ist ja total so Nabelschau, und es ist wieder mal, wir tun das irgendwie mit uns selber beschäftigen. Aber ich habe zum einen gefunden, es nimmt mich Wunder, wie wir selber ticken, wie ich es eingangs gesagt habe. Weil wir ja immer auf andere zeigen, ist es wie mal wichtig, um bei uns anzuschauen. Das war so eine Motivation gewesen. Und das andere ist, dass ich an dem Thema sicher dranbleiben werde und jetzt das für mich nicht abgeschlossen ist, nur weil ich einmal irgendwie über unsere eigene Branche geschrieben habe, dass ich jetzt nie mehr über andere Branchen schreibe, wo das glaube ich schon, dass das, also dass die anderen Branchen, ja, ist das sicher mindestens so schlimm, wenn nicht viel schlimmer, oder?
Ihr habt ja da einen riesigen Datensatz oder Schatz, und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, der weiss, er hat Frau oder Mann belästigt, dass der jetzt ein bisschen nervös ist, im Hinblick auf das, was ihr könntet machen mit diesen Daten. Habt ihr Reaktionen oder hast du das so rausgespürt, dass eine Nervosität um ist, dass gewisse Medienhäuser oder Chefs vielleicht lieber nicht möchten, dass du dich mit diesem Thema weiter beschäftigst?
Nein. Ich meine, man muss zudem vielleicht auch noch sagen, dass über das Thema ja noch nicht sehr viel geschrieben worden ist. Mein eigener Plattentagi hat eine Recherche veröffentlicht über den Döschepper, und passiert ist nichts. Von dem her, also sie haben in dem Sinn dort keine Stellung genommen zu Und von dem her, ich habe aus keinem Haus eigentlich irgendwie signalisiert bekommen, hör auf. Aber ich habe Reaktionen gehört, so wie du sie jetzt sagst, musst aber schon noch ein bisschen vorsichtig sein, oder ist auch ganz oft gekommen, bist jetzt auch noch mutig, dass du das wagst, im eigenen Tümpel quasi zu fischen oder grübeln oder wie man dem sagt. Ja, aber es ist jetzt auch intern, wie wir jetzt nie gekommen, dass mir oben irgendjemand gesagt hat, du, wenn jetzt bei der Tamedia etwas rauskommt, da darfst du aber nicht drüber schreiben, sondern wir haben uns da wirklich, wir haben einfach recherchiert und dann haben wir unsere Recherche veröffentlicht. Aber natürlich, intern hat man wollen dann auch vorbereitet sein, also ich kann mich alle bis auf informieren darüber, dass ich an dem dran bin, dass sie auch bereit wären, wenn nicht Medienanfragen kommen. Jetzt, ja, wie stellt sich die Media zu dem Problem? Also ich musste die Kommunikation müssen informieren und das ist schon, das ist vielleicht schon eine gewisse Nervosität herum gewesen, aber ich habe mir das nicht so direkt dann gesagt.
Es gibt einen Punkt, der mich vorher ein bisschen irritiert hat, Simon, wo du gesagt hast, ja, wenn Frauen dann melden, dass es irgendetwas war mit dem Chef, dann haben sie die Möglichkeit, entweder von selber zu gehen oder dann irgendwie Konsequenzen sonst zu tragen. Wäre es nicht eine Pflicht vom Unternehmen, in dem Moment, wo so eine Meldung eingeht, sofort so etwas wie einen Kündigungsschutz auszusprechen? Analog zu der Whistleblower-Regelung, die wir ja noch nicht haben in der Schweiz, aber die andere Länder haben. Also, dass die Person, die das Machtgefälle benennt, eben nicht dem gleichen Machtgefälle, das sie benennt, nochmal ausgeliefert ist.
Ja, ich habe deine Irritation bemerkt. also, du hast völlig recht. Das Problem ist ja einfach, dass die meisten Betroffenen von sexueller Belästigung wie nichts sagen, weil sie Angst haben vor, also vor Konsequenzen, sie schämen sich und also wir haben die verschiedenen Gründe, warum jemand nicht redet, gesagt. Aber ja, idealerweise, aber es müsste wie... Also
das würde sich ja in dem Moment ändern, wenn ich jetzt als Betroffene wüsste, mein Unternehmen, wenn ich ein Maul auftue und ich habe das Recht, mich zu wehren, weil das ist ein Übergriff auf meine Person. Ein Unternehmen steht zuerst einmal vor mich an und leitet dann vielleicht das Verfahren ein, was auch immer das ist. Aber als erstes bin ich einmal geschützt. Das würde ja die ganze Situation generell in der Branche völlig verändern.
Ja, also es ist auch, es sind in der Umfrage die wenigen Leute, die gesagt haben, sie haben sich gewehrt. Ist das auch dann wirklich gut gegangen? Also es haben mehrere gesagt, ja, dann ist wirklich etwas passiert. Man hat die andere Person entlassen, man ist geschützt worden. Aber ich kann wie nicht so auf eine grosse Anzahl Frauen zurückgreifen, wo ich dann gesehen habe, was sie erlebt haben, wo sie es eben zum Thema gemacht haben, weil einfach so wenig, die meisten haben einfach gesagt, ja, ich habe nichts gesagt. Und dann ist es für das Unternehmen schwierig zum... Aber das ist total schwierig, weil dann ist quasi die Last wieder bei den Betroffenen. Sie muss sich wieder melden und dann so im Sinn von, wenn sie sich nicht meldet, ja, dann ist sie auch selber schuld oder dass ihr nicht geholfen wird. Also das ist schon sehr, sehr... Aber ich gehe mit dir einig. Ja.
Ist noch eine Frage? Eine machen wir noch.
Danke vielmals auch für die Recherche. Ich finde sie auch sehr wichtig und interessant. Gerade im Hinblick auf andere Branchen, wie stellst du dir vor, dass man dort das Vertrauen schaffen kann, wenn man sozusagen von außen kommt, dass sozusagen die Betroffenen darüber reden?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir schon überlegt habe, vorher schon, aber auch jetzt, wo ich gemerkt habe, dass es in dieser Branche jetzt wie so viel gegeben hat, dass mich auch andere Branchen würden interessieren. Ich glaube, was schon jetzt hilft, ist, dass jetzt, wie man ja die Recherche jetzt ja kann sehen und man kann sie nachlesen und die Leute sehen, dass wir jetzt auch mit diesen Daten seriös umgegangen sind, dass man irgendwie niemand in die Pfanne gehauen haben, dass man nicht jetzt irgendwie plötzlich alle Leute irgendwie, keine Ahnung, dass man die Daten doch nicht verschlüsselt und wir sehen plötzlich alle, die mitgemacht haben. Also es ist so gewisse, ich glaube, man sieht der Recherche nach, dass man es irgendwie versucht hat, seriös zu machen und ich erhoffe mir, dass vielleicht wie durch meine Arbeit die Leute vielleicht mit mir würden reden. Aber es ist natürlich grundsätzlich schon schwieriger, an die anzukommen, als irgendwie in der eigenen Branche. Ja, also das wird sicher sehr viel schwieriger. Aber einfach das Vertrauen schaffen, einfach auch die, dass das vorerst anonym bleibt. Aber das kann man dann nur im persönlichen Gespräch, oder? Das, wie kannst du wie sagen, auch, wie du das. Oder du hast mich gefragt, ja, wieso haben sich die Leute dir geöffnet? Das kann ich am Schluss irgendwie nicht.
Du bist einfach sympa.
Nicht beurteilen. Irgendwie.
Ja, nein, das ist sicher, dass sie sich einfach gespürt haben, das Thema ist dir auch wichtig und darum machst du das. Und ich habe ja auch deinen Namen kennt und denkt, ah, die schafft sorgfältig und die ist nicht umsonst seit 10 Jahren beim Tagi und die weiß, was sie macht. Und, ja, aber muss man sich schon ein bisschen reingeben. Dann danke ich dir vielmals, Simon, bist du gekommen, hast du teilgenommen. Danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Noch schnell einen organisatorischen Input. Jetzt ist Mittagspause. Zum Mittag gibt es im Walchenturm. Ihr könnt durchab, es geht dann auf die rechte Seite, ihr seht sicher, einfach an den Leuten nachlaufen. Da geht es dann weiter am 14:45. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.